Ihr Lieben, worauf wir hoffen können, gestern oder vorgestern gestartet mit auf Gott selber, gestern auf Gottes Treue, der Anfänger war vormittags das Thema, der Veränderer des Glaubens war gestern und heute soll es darum gehen, wir können darauf hoffen, dass das Reich Gottes unter uns ist. Wir können darauf hoffen, dass das Reich Gottes unter uns ist. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich euch bitten, dass ihr euch mal zu zweit kurz die Köpfe zusammensteckt und mal einfach 5 Minuten erzählt, was hat euch gestern angesprochen? Nicht mir erzählt, sondern einander. Was hat euch gestern morgens oder abends angesprochen, bevor wir dann mit dem Thema richtig einsteigen? Ja, ihr Lieben, heute Morgen, worauf wir hoffen können, dass das Reich Gottes unter uns ist. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus Markus 1, Markus 1, die Verse 14 und 15. Markus 1, die Verse 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Interessant ist, dass die Bibel an verschiedenen Stellen von das Evangelium spricht. Paulus spricht oft vom Evangelium Christi. Ja, also Jesus Christus selbst ist das Evangelium. Was ist unsere Botschaft? Wir bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist. Der nicht durch einen Unfall ans Kreuz gegangen ist, sondern um die Schuld zu tragen. Der auferstanden ist und damit auf seine Göttlichkeit ein Siegel gesetzt hat und uns eine ewige Hoffnung gibt. Das ist das Evangelium, von dem wir reden, kurz gefasst. Jesus selber spricht aber auch schon vom Evangelium, noch vor seinem Kreuzestod und vor seiner Auferstehung. Und das ist wichtig, weil das, was wir sozusagen, wenn wir von Jesus reden, immer mitmeinen, ist auch seine Botschaft. Wir reden nicht nur über Jesus, wir reden nicht nur über das, was er für uns getan hat, sondern wir reden ja auch von dem, was er verkündigt hat, was ihn ausgemacht hat und was mit ihm angebrochen ist. Und hier heißt es eben, dass Jesus über das Evangelium Gottes spricht und er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt. Die Griechen kennen ja diese Worte für Zeit, ja, Chronos und Kairos. Der Chronos, die fortlaufende, fortschreibende Zeit. Und auch da habe ich vorgestern Abend kurz erwähnt, was es bedeutet und gestern nochmal, dass Gott der Geschichte ist. Ja, dass er durch diese Zeit mit hindurch wirkt. Nicht jenseits der Geschichte, sondern in der Geschichte. Manchmal auch im Hintergrund dessen, was wir sehen. Manchmal baut der Reich Gottes, wir sehen die Politiknachrichten oder die neuen Sportnachrichten. Und dahinter schreibt Gott ganz anders Geschichte, als wir manchmal denken. Wir lesen in der Zeitung was vom Atomprogramm im Iran. Aber wissen wir, dass da Hausgemeinden entstehen? Eher nicht. Ja, also Gott schreibt ja nochmal eine separate Geschichte hinter der Geschichte. Das ist der Chronos. Aber dann gibt es den Kairos. Diesen besonderen Zeitpunkt Gottes, jetzt ist der Moment. Wir haben gestern Morgen über unsere Glaubensgeschichten gesprochen. Nicht jeder von uns kann so einen besonderen Moment benennen. Aber viele von uns können das sagen. Das war der Moment, da ist Gott mir begegnet. Jetzt plötzlich war es klar. Ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe und meine alte Konfirmationsbibel, die ich scheußlich fand, in die Hand genommen habe und gedacht habe, was ist hier passiert? Wieso hat jemand ein neues Buch zwischen die Buchdeckel geklebt? Nicht nur, wieso ist das spannend, sondern wieso finde ich mich hier ständig wieder als Suchtkranker? Ja? Das Gute, das wir tun, das ich tun will, tue ich nicht. Ja? Aber das Böse, das in mir wohnt, die Sünde, die tut es immer wieder. Dank sei Gott, der mich erlöst hat. Ich habe gedacht, wieso kennt Paulus mein Leben? Wieso komme ich hier drin vor? Das wäre vorher unmöglich gewesen. Also, dass Gott so besondere Momente schenkt. Übrigens auch nicht nur bei der Bekehrung. Ich habe das von meiner Frau gesagt, die dann in einem Segnungsgottesdienst so einen Moment hatte, wo Heilsgewissheit ihr geschenkt wurde, obwohl sie schon lange gläubig war. Ein ganz besonderer Moment. Manche Menschen können das sagen für ihre Berufung. Ich habe genau gewusst, Gott hat mich berufen. Ich weiß auch noch genau den Moment, als ich mich aber mal hacke in meine Frau verliebt habe. Und so gibt es besondere Momente. Und Jesus sagt, und jetzt ist der besondere Moment, jetzt fängt das Reich Gottes auf Erden an. Jetzt ist der Moment, die Zeit ist erfüllt, alle haben darauf gewartet, jetzt wird etwas neu, jetzt wird etwas anders. Weil bisher kannten wir die Gebote, bisher kannten wir die Regeln, bisher kannten wir eine Moral, und zwar eine gute. Die 10 Gebote sind für jeden gut, nicht nur für Christen. Die Ehe zu halten ist für jeden gut. Alte Menschen zu ehren ist für jede Gesellschaft gut. Nicht zu lügen ist für jede Gesellschaft gut. Nicht neidisch zu sein ist für jeden Menschen gut. Das sind ja Gebote, die gelten uns allen. Ehrfurcht vor Gott zu haben, muss man nicht mehr glauben, aber es reicht, als im Kopf zu wissen, mein Führer ist nicht die höchste Instanz dieser Welt, sondern da gibt es vielleicht noch eine drüber. Das tut auch jedem Menschen gut. Also die 10 Gebote sind in sich gut und sie sind gute moralische Regeln. Aber es war etwas verheißen. Es war etwas verheißen. Und was verheißen ist, war so groß und so großartig. Zum einen, der Löwe wird beim Lamm wohnen, es wird Frieden kommen, die ganzen prophetischen Verheißungen. Die sind aber nur angebrochen. Es war aber noch etwas anderes verheißen, nämlich der Geist Gottes wird auf euch kommen. Und er wird in euch etwas möglich machen. Ihr werdet nicht nur merken, dass ihr moralischen Appell, so sollt ihr sein, sondern es wird plötzlich etwas möglich gemacht. Ihr seid plötzlich, ihr lebt plötzlich, dass Gott in euch lebt, dass Gott etwas verändert. Die Söhne der Väter werden zu den Vätern, die Herzen der Söhne werden zu den Vätern gekehrt und die Söhne der Väter zu den Söhnen. Ihr werdet Träume haben, heißt es da im Alten Testament. Ja? Und dann an Pfingsten fangen die Jünger an zu sagen, ja, das ist das, was damals schon beschrieben wurde. Ja? Dass wir in unterschiedlichen Sprachen reden und alles Mögliche. Also es wird etwas passieren heraus. Wie die Jünger dann losgegangen sind, wie sie Zeugen geworden sind, ja? Wie sie ihr Leben gelassen haben. Alles das, weil in ihnen eine Kraft gebrannt hat, die es so noch nicht gab. Das Reich Gottes fängt an. Und das Reich Gottes heißt eben, dass inmitten aller Herrschaftssysteme der König hier schon begonnen hat. Er hat begonnen. Leider nicht mehr. Würden uns schon wünschen, dass das auch schon vervollständigt wäre. Und es könnte noch viel, viel mehr sein. Aber in Matthäus 13, Vers 3 lesen wir und an anderen Stellen, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Der wird untergemischt unter das Ganze. Das Reich Gottes ist erstmal etwas Kleines, wie ein Senfkorn. Und es wächst. Und es breitet sich aus. Aber es hat mit Christus angefangen. Und er sagt, es hat jetzt angefangen. Die Zeit ist erfüllt jetzt. Und wenn es dann heißt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, oder manche übersetzen nahe herbeigekommen, dann ist mit nahe herbeigekommen nicht gemeint, mit mir fängt es, also wartet mal, so, es kommt dann bald. Nee, es hat angefangen. Und es ist erreichbar, es ist greifbar, es ist spürbar, es ist jetzt da, es passiert jetzt. Und da würde ich gerne noch mal ein kleines Break machen, bevor ich gleich weitermache und euch mal fragen, wo würdet ihr sehen oder wo nehmt ihr wahr, dass das Reich Gottes am 11. Juni 2025 mitten unter uns ist? Wo würdet ihr sagen, wenn ich jetzt mal gucke, da sehe ich das Reich Gottes mitten unter uns? Dann, wie machen wir das, dass alle das hören können? Und ihr braucht nicht nur ein Wort zu sagen, ihr dürft es mit zwei Sätzen erklären. Ich gehe damit rum. Ja, ich habe hier ein Funkmikrofon.
Ja, also ich wollte nur sagen, hier die Freizeit fängt das Reich Gottes schon an. Die letzten 2 Tage war für mich oder auch für den einen oder anderen, wo ich gestern Abend noch so miteinander unterhalten haben gesagt, also das ist einfach so eine gesegnete Zeit, immer wieder. Und ich muss die letzten 25 Jahre auch, wenn ich überlege, es gab eigentlich keine Gemeindefreizeit, wo es kein Segen war. Und wenn du sagst, 11.06., 10.31 Uhr, dann fängt es jetzt hier im Prinzip an und geht weiter.
Das ist fantastisch. Gleichzeitig erlaube ich mal den Blick auch über Rehe hinaus.
Ich habe den Eindruck, dass Gottes Reich an so vielen Stellen sichtbar wird, wo Grenzen gesprengt werden. Ich denke an Nordkorea, wo unsere Geschwister in so einer Einpferchung leben, in einer solchen Drucksituation und trotzdem wollen sie Jesus weiterfolgen und laden auch andere dazu ein. Reich Gottes wächst, selbst da, wo Mauern meinen, Christen wegsperren zu können.
Wenn wir nochmal bei der Freizeit bleiben, ist für mich das ganz klar, dass das Reich Gottes beginnt an unseren Kindern hier, mit dem, was sie hier erleben dürfen und das Evangelium hören und die Gemeinschaft erleben dürfen. Und das ja im Konträr zu allem anderen, was sie sonst erleben in der Welt, wo sie außerhalb sind, der Unterschied macht für sie. Das ist für mich Reich Gottes und Gegenwart.
Ich empfinde auch, die so schrecklich Social Media unsere Welt auch zum Negativen verändert hat. Ich juble immer wieder, dass Leute, die einfach nur so durchscrollen, auch so viel wirklich wertvolle christliche Inhalte finden.
Also beim Clemens ist es uns so offensichtlich geworden, als der zum Glauben kam, dass er gesagt hat, ich kenne das gar nicht, dass Menschen so miteinander umgehen. Und von dem her denke ich, dass wir Frieden mit Gott haben, macht ja eigentlich aus, dass wir auch untereinander Frieden haben können. Das ist für mich auch Reich Gottes.
Das dachte ich gerade auch, dass Veränderung, positive Veränderung von Menschen möglich ist. Und dass Bianca heute hier neben mir sitzt, so ganz anders, wie ich sie kennengelernt habe, ist Reich Gottes unter uns.
Dass wir so verschieden sind, aus alle möglichen Hintergründe kommen, und aber wir im Gottesdienst sind wir eine Familie und müssen. Wir haben eine Einheit oder die Möglichkeit, zusammenzukommen, weil wir eine Sache haben, die uns vereint. Und dann ist egal, wo du herkommst oder was du hast, aber das ist die Basis und das ist eigentlich auch so ein Geschenk.
Für mich ist Reich Gottes dieser Unterschied, dass wir in Leid, und da sind wir leider sehr dicht in den letzten Monaten, dass wir darin Christus begegnen können und erwarten, dass der trotz allem Wahnsinn und Unverständnis daraus was macht und es ja in Teilen schon erleben. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also manchmal denke ich, Science Fiction oder Hollywood ist ja nichts dagegen, was da möglich ist.
Reich Gottes wird in meinen Augen auch gebaut, weil viele aus dem Islam zu Jesu finden, weil sie eine Begegnung mit Gott hatten. Das kann nur mit einem lebendigen Gott passieren, nicht mit einem Toten.
Ich finde es immer so spannend, wenn die Bibel die Grundlage ist, wenn man zu anderen Christen geht, egal ob hier im Haus, in Rehe, mit dir oder mit anderen, wenn man spricht, dann weiß man einfach, da ist ein Fundament, ein Glaube. Jetzt mal abgesehen von den ganzen theologischen Streitfragen und kritischen Themen, die es gibt, wo man drüber diskutieren kann, aber wenn die Bibel die Grundlage ist, dann hat man einen Glauben zusammen.
Also ich denke, Reich Gottes ist allein schon die Tatsache, dass die Gemeinde existiert und ich und du. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt und wir sind Reich Gottes, wir müssen es halt nur leben, damit die anderen es erkennen.
Zweimal ist erlaubt.
Das war die Warnung. Ich erinnere mich, wie lange ist das jetzt her? Der Bürgerkrieg zwischen Hutu und Tutsi, 31. Ja. Dass dort es möglich gewesen ist, zwischen diesen beiden Völkern wieder eine Verständigung zu schaffen, einen Frieden, der zwar angefochten ist und der auch in Nachbarländern teilweise wieder konterkariert wird, aber wo in dem Land selber mit ganz viel Hilfe auch von Christen Frieden und Versöhnung möglich gewesen ist, ist für mich so ein Zeichen vom Reich Gottes.
einem Vorgriff auf meine Bibelarbeit gleich mit ein ganz großes Beispiel meiner Bibelarbeit sein. Nö, nein, ist doch super. Es ist super, wie das da gelungen ist. Weil es ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Ja. Noch jemand, der noch nichts gesagt hat und sich nur nicht so richtig traut, in ein Mikrofon zu sprechen? Gut, danke für eure Beiträge. Es hat mich übrigens gestern Vormittag sehr, sehr, sehr berührt, was da so kam und was für eine Dynamik entstanden ist aus den eigenen unterschiedlichen Geschichten. Das ist was ganz Besonderes. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Es ist hier, man kann es erleben. Aber Jesus sagt hier auch sehr klar, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir sind nicht einfach automatisch auf dem Weg dahin. Und mit Buße, jetzt mal ganz, geht mal ganz weg gedanklich von dem, dass unsere eigenen Sünden aufgezählt werden und dass wir die irgendwann bekennen müssen, sondern damit sagt Jesus, diese Welt ist nicht das Reich Gottes. Diese Welt ist eine gefallene Schöpfung. Hier verhungern Kinder, hier gibt es Krieg, hier sind Spitzel unterwegs, hier beuten andere Menschen andere aus. Hier ist der reichste Mann der Welt und streicht für die Ärmsten der Armen die gesamte Entwicklungshilfe. Diese Welt ist eine böse Welt. Und innerhalb dieser bösen Welt gibt es das Reich Gottes. Und das Reich Gottes breitet sich aus. Und was das für Auswirkungen hat, ich komme da gleich noch drauf, wo das überall Früchte gebracht hat, also wo auch der Rest der Welt, nicht nur die Gemeinde, davon profitiert, dass es die Gemeinde gibt, dass es das Reich Gottes gibt, ist unglaublich. Aber wenn wir von christlichem Menschenbild reden, man hört das manchmal in der Politik, ja, so unsere Grundlage ist das christliche Menschenbild, dann meinen die Menschen damit meistens, lass uns die Nächstenliebe nicht vergessen. Und das ist gut so. Das christliche Menschenbild ist aber ein doppeltes. Sie geht davon aus, dass diese Welt gefallen ist und dass es trotzdem schon in dieser Welt das Reich Gottes gibt. Das heißt, wer meint, es gibt irgendeine 1990, das Ende der Geschichte, der eiserne Vorhang ist da, jetzt wird der Traum der Menschheit erfüllt, das wird nicht geschehen können. Trotzdem war es für alle DDR-Bürger und alle Rumänen und alle Russen und weiß ich wen eine Erlösung. Es war ja ein Riesensegen, dass es passiert ist. Aber wir merken 30 Jahre später, 35 Jahre später, dass damit nicht die Erlösung einhergegangen ist. Das kann sie nicht in dieser Welt. Und das christliche Menschenbild ist insofern auch realistisch pessimistisch. Es rechnet auch mit dem Schlechten. Ja, warum es uns überrascht, dass manche Politiker korrupt sind, warum es uns überrascht, dass böse Dinge passieren. Eigentlich als Christen müssten wir wissen, das ist nicht überraschend. Die eigentliche Überraschung ist, dass es auch anders geht. Die eigentliche Überraschung ist, dass Menschen trotzdem das Gute suchen. Und wenn dann Jesus von Buße redet, dann ist das viel, viel mehr als nur ich selber, der Sünder, erkenne ihn. Das ist auch wichtig. Aber es ist auch viel größer. Es zeigt ein Weltbild. Leute, das Reich Gottes, das ist nicht einfach irgendwo, sondern da gibt es eine Tür, da kann man reingehen. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Und dann, wenn ich da drin bin, dann mich dich das Licht für die ganze Welt, wie Samuel gerade gesagt hat. Dann bin ich das Salz für die ganze Erde. Aber ich bin nicht einfach automatisch da drin. Ja, auch das ist nochmal wichtig zu verstehen. Das Reich Gottes, Karl Popper hat mal gesagt, noch jeder, der versucht hat, auf dieser Welt das Paradies zu schaffen, hat letztlich die Hölle gebracht. Natürlich meint er damit unter anderem die Kommunisten, aber nicht nur die. Ja, es geht nicht. Und es ist nicht negativ so zu denken, sondern es ist einfach realistisch und gleichzeitig komplett zu hoffen, dass das Reich Gottes nahe ist. Wir lesen einen Text und auf den möchte ich mich jetzt in dieser Bibelarbeit hauptsächlich beziehen. Denn es ist ein ganz kleiner, einfach nur ein Vers, denn Paulus erklärt im Römerbrief nochmal, wie dieses Reich Gottes eigentlich verfasst ist, was da passiert und was da nicht passiert. Römer Kapitel 14, der Vers 17. Ist nur ein Vers, der aber ganz viel über das Reich Gottes aussagt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Essen und Trinken ist ja eine biblische Formel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Damit ist nicht nur gemeint, dass ich jetzt gerade hier ein Glas Wasser getrunken habe, sondern damit ist gemeint die materielle Grundlage meines Lebens. Ja, unser tägliches Brot versorgt mich mit dem, was ich brauche. Dazu kann eine gute Stelle gehören, dazu kann ein Dach über dem Kopf gehören. Alles das ist wichtig. Und die Bibel mahnt sogar an, wenn Leute zum Beispiel ihre Familie nicht versorgen. Paulus schreibt mal, wer seine Familie nicht versorgt, der seid ihr schlimmer als ein Heide. Er mahnt uns an, dass wir uns um ordentliche Jobs kümmern, dass wir uns um unsere Familie kümmern. Das ist alles in Ordnung. Wenn wir jeden Tag um das tägliche Brot bitten, essen und trinken ist nicht das Problem. Feiern ist nicht das Problem. Jesus hat so guten Wein gemacht in Kana, dass sie alle erstaunt waren, dass der Beste erst zum Schluss kam. Also das ist alles überhaupt nicht das Problem. Was ist aber das Problem? Ihr kennt das Gleichnis vom reichen Kornbauern, der das Korn in seinen Scheunen gehortet hat und immer reicher wurde und immer reicher wurde und dann über Nacht ist er gestorben. Und jetzt? Was hast du gemacht mit deinem Reichtum? Oder Matthäus 6, 33 und die ganzen Verse ringsherum, ja, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und dann ist die Rede davon, ja, es sind die Heiden, die nur danach gucken, was sie anziehen sollen und wie sie machen sollen. Guckt euch doch die Lilien auf dem Felde an, nicht Salomo in aller seiner Pracht war gekleidet wie eine von ihnen. Und dann ist das ganz Spannende, da steht eben nicht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, weil es alles andere egal ist, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und das kommt obendrauf. Aber trachtet nicht in erster Linie nach Wohlstand, trachtet nicht in erster Linie nach Karriere, trachtet nicht in erster Linie nach Besitz, weil alles das, wenn wir es haben, irgendwann zu Ende geht. Es ist schön und es ist gut, aber es trägt nicht. Es trägt nicht. Und man kann das vergessen. Ich kenne Menschen, die eine Berufung von Gott gekriegt haben, aber einen sicheren Job und einfach gesagt haben, das kann ich nicht machen und ihr Leben lang unglücklich waren. Ich kenne Menschen, die sind richtig reich geworden, aber der Reichtum hat sie zerfressen. Und davor warnt Paulus ganz eindeutig. Ja, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist nicht der materielle Wohlstand. Gestern haben wir ganz kurz drüber gesprochen. Ja, wenn man hier lebt im Westen und so sieht, was in Nigeria los ist und in Nordkorea los ist und so, man kann ja richtig ein schlechtes Gewissen kriegen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern wenn Gott mein Schöpfer ist und wenn Gott der Herr der Geschichte ist, dann bin ich genau hier, weil genau er das will. Dann lebe ich in Deutschland, in Sicherheit, in einem Rechtsstaat, hab eine gute Ausbildung, hab eine gute Arbeit, hab Krankenversicherung, Gesundheit, weil von genau hier aus kann ich die Geschwister auf der Welt unterstützen. Ja, wenn ich selber alles das nicht hätte, ginge es keinem auf der Welt besser. Ich war vor ein paar Jahren in Lesbos, als das Lager Moria da noch stand, ja, und habe dort geflüchtete Menschen besucht. Vielleicht habt ihr mal von Andrea Wegener gehört, die ist für Campus für Christus unterwegs, Gain, und hat ein eigenes Werk da gegründet, Euro Relief. Die habe ich besucht, ich schätze die sehr, macht eine ganz tolle Arbeit dort. Und wir haben dieses Lager gesehen, das war für 2000 Leute gedacht und dort lebten fast 10.000. Erbärmlichste Bedingungen. Ich war in Slums in Kenia, ich war in Slums in Indien, aber Moria war schlimmer. Da kamen Frauen hin mit Kindern, die kriegten ein Zelt in die Hand gepfeffert, stellt irgendwo, ist kein Platz mehr, geht irgendwo hin. Und dann haben die ihr Zelt aufgestanden, dann kam der Nachbar, so du hast zwei Möglichkeiten, entweder du gehst mit mir ins Bett, dann beschütze ich dich und deine Kinder, oder aber der Rest der Meute fällt über dich her, also suchst dir aus. Brutalst, wirklich. Also das, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Wir haben da ein paar politische Aktionen auch gemacht, um das irgendwie zu verhindern. Auf jeden Fall 3 Monate später waren wir auf Rhodos. Ich war auf der einen griechischen Insel, Lesbos. Da lag in Lesbos, bin ich am Strand spazieren gegangen und mir ist eine Rettungsweste entgegengeschwommen. Dann sagte mir die Andrea, ja, das ist hier regelmäßig, da ist wieder irgendwo ein Flüchtlingsboot gekentert. Dann schwimmen die hier an. Boah. Ein paar Monate später auf Rhodos. wunderschön, zwei Töchter dabei, lassen sich braun brennen und genießen da das ganze Leben. Und ich war abends, bin ich am Strand gewesen, nochmal spazieren gegangen und habe gedacht, boah, der andere Strand, gar nicht weit weg von hier. Und darf es sein, dass ich mir das jetzt hier gönne? Geht das? Passt das? Passt das in Gottes Idee? Und dann hat Gott wirklich mit mir geredet, kann ich nicht anders sagen. Und hat mir gesagt, Uwe, meine Idee ist doch nicht, dass du in Lesbos bist. Meine Idee ist, dass die anderen alle auf Rhodos wären. Ich möchte doch nicht, dass es dir schlecht geht. Ich möchte, dass es denen, denen schlecht geht, gut geht. Ein schlechtes Gewissen über das, was ich dir geschenkt habe, hilft niemandem. Aber du kannst deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, das kannst du teilen. Und da bleibt genug übrig, um zu genießen und mit deiner Familie zusammen zu sein. Das ist überhaupt kein Problem. Und es war so wichtig, das war so tief, wirklich, kann ich nicht anders sagen, dass Gott mir das gesagt hat. Weil nicht das schlechte Gewissen hilft ja. Uns hilft die Dankbarkeit, dass das, was wir haben, uns dazu befähigt, Dinge weiterzugeben. Ja, ich habe noch niemanden getroffen, der pleite gegangen ist, weil er den Zehnten in die Gemeinde gegeben hat. Wenn man in der Gemeinde eine Frau, die hat gesagt, das, ich möchte das so gerne. Ja, aber es geht nicht. Wenn ich alle meine Rechnungen nehme und ziehe davon 10% ab, wir können es nicht bezahlen. Und du predigst über den Zehnten. Sag ich, es tut mir sehr leid, aber das ist nicht meine Idee, das ist Gottes. Er hat gesagt, wenn du es machst, wirst du erleben, dass er dich versorgt. Ich nehme dich beim Wort. Nee, sag ich, nicht mein Wort, es ist Gottes Wort. Also ich stelle mich da nicht in die Haftung. Ne? Aber nimm doch mal Gott beim Wort. Ein paar Monate später kommt sie, es ist wie ein Wunder, ich weiß gar nicht wieso. Wir haben keine Sonderspende gekriegt, wir haben nichts geerbt oder so. Wir haben aber, seit wir den Zehnten geben, immer Geld übrig. Die gleichen Reihe, ich verstehe es nicht, sagt sie. Sag ich, ich verstehe es auch nicht, aber ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Teilen macht reich. Es ist einfach so. Und zwar nicht im Sinne von schlechtes Gewissen, ich darf mir nichts gönnen, sondern Gott gönnt mir Rhodos. Und er möchte, dass ich für die Menschen auf Lesbos, dass ich sie nicht vergesse. Das ist für mich so ein unglaublich starkes Bild geworden, weil das so kurz, so dicht nacheinander war. Und Gott hat ziemlich deutlich mit mir geredet hat. Also wenn Paulus hier sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, dann heißt es nicht, gönnt euch nicht etwas. Dann heißt es nicht, genießt es nicht etwas. Dann heißt es nicht, seid dankbar, sondern dann heißt es, legt darin aber nicht eure Priorität, sondern die Frage ist, was treibt das Reich Gottes? Was ist das? Was macht das aus? Und dann werde ich euch mit allem anderen versorgen. Ich werde mich darum kümmern. Und dann zählt er auf, woraus das Reich Gottes besteht. Gerechtigkeit, Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Gerechtigkeit hat zwei Dimensionen, eine geistliche Dimension und eine weltliche. Auch die biblische Gerechtigkeit. Die geistliche Dimension ist, Gott ist gerecht, Gott ist heilig und wir können vor ihm nicht bestehen. Aber er schenkt uns seine Gerechtigkeit, damit wir dazugehören können. Martin Luther, ich war gerade noch mit Freunden aus den USA in Erfurt und wir waren in dem Kloster, wo Martin Luther sein Mönchsgelübde abgegeben hat, wo sich so auf den Boden gelegt hat und so haben sie es angeguckt. Das ist gar nicht weit weg von meinem Zuhause. Martin Luther hat in einer Nacht, wo er Angst hat vor dem Tod, zur heiligen Anna gebetet, weil so ein Gewitter war und es hat geblitzt, neben ihm sind die Blitze eingeschlagen, dass sie ihn bewahren möge und er würde dann Gott sein Leben zur Verfügung stellen. Er wurde bewahrt, er hat Theologie studiert, hatte bis dahin Jura studiert, hat dann aufgehört, hat dann angefangen Theologie zu studieren, sehr zum Unmut seines Vaters und ist in ein Kloster eingetreten. Und sein Glaube war geprägt von einer unglaublichen Ehrfurcht vor Gott. Gerechtigkeit Gottes. Wenn Gott gerecht ist und ich ungerecht bin, dann muss mich das ja wieder und wieder in die Buße führen. Sein Beichtvater hat irgendwann gesagt, hör doch mal auf, deine Seele immer zu martern, lass es doch einfach mal. Lass doch Gottes Gnade, hör doch mal auf, du findest immer noch was und immer noch was und immer noch was. Ja? Du machst dich fertig. Aber Luther war da dran, weil wenn Gott gerecht ist, dann muss ich vor ihm gerecht sein. Und er ist darüber verzweifelt. Theologie studiert, war im Kloster, hat gebetet, hat sein Gewissen geprüft. Er ist darüber verzweifelt an dieser Gerechtigkeit Gottes. Und dann hat er den Römerbrief übersetzt, Sprachen studiert, übrigens später auch Hebräisch, saß mit einem Rabbiner zusammen, der ihm Hebräisch beigebracht hat, damit er das Alte Testament nicht nur aus der lateinischen Bibel übersetzen konnte, sondern aus dem Original. Einer der allerersten, der das gemacht hat. Er saß also dort, hat gut Griechisch studiert und plötzlich merkt er, dass der Begriff Gerechtigkeit Gottes nicht nur zu übersetzen ist, wie wir das kennen, als Eigenschaft Gottes, sondern das kann man auch übersetzen, einfach von der grammatischen Form her, Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Also das eine ist, es gibt einen Zirkel um Gott, eine Mauer, und den muss ich irgendwie durchbrechen, muss da irgendwie reinkommen, aber ich habe keine Chance, da reinzukommen, weil er ja gerecht ist und ich bin ungerecht. Und jetzt merkt er, Gerechtigkeit Gottes ist wie ein Lächeln, etwas, was ausstrahlt, etwas, was er weitergibt. Das Wort, einfach aus dem Griechischen, kann bedeuten, es ist die dich gerecht machende Gerechtigkeit. Und er sitzt also beim Übersetzen und hat da dieses sogenannte Turmerlebnis und ihm geht die ganze Welt der Gnade auf. Da steht, Gerechtigkeit ist eben nicht, dass wir uns mühen, gerecht werden zu müssen, sondern dass Gott es uns schenkt und dass er uns verändert. Ich werde über das Thema Frucht am letzten Vormittag noch sprechen. Dann wird das eine Rolle spielen. Was heißt es eigentlich, dass Gott Frucht bringt in unserem Leben? Also die geistliche Dimension von Gerechtigkeit bedeutet zu verstehen, Gott ist ansteckend, er ist infektiös. Ja? Seine Gerechtigkeit kommt zu uns. Er verändert uns. Nicht wir müssen den Weg zu ihm bahnen. Das ist die Erkenntnis. Und die ist theoretisch so schnell gesagt, die ist in unserer Glaubenspraxis aber so schwer. Ja, immer wieder zu sagen, Herr, ich lebe von deiner Gerechtigkeit. Und du bist es, der es in mir wirken kann. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Das heißt, das Reich Gottes versteht, wer Gott ist und was er ausstrahlt und was er machen will. Dass er nicht in einem Tempel wohnt, der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen, sondern dass er sich mitteilt in die Welt, dass seine Gerechtigkeit uns den Zugang zu Gott ermöglicht. Und gleichzeitig hat Gerechtigkeit die Dimension, dass es um Arme geht und Gerechtigkeit in der Welt. Die ganze Bibel von vorne bis hinten spricht von Gerechtigkeit nicht nur als einer geistlichen Größe, sondern als einer richtig realen, existierenden Größe. Und meistens im Alten Testament ist es ein Begriffspaar, das heißt nämlich Recht und Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit. Wenn die Witwen unterdrückt wurden, dann steht der Prophet auf und sagt, ihr fetten Kühe von Basan, ihr mästet euch selbst, aber vergesst die Witwen und Waisen, denen ihr Unrecht tut. Jesus hat die Pharisäer gescholten. Wofür hat er sie gescholten? Wieder und wieder und wieder. Dass sie den Menschen Gesetze auflegen, aber dass sie andere Gesetze einführen, um die Frauen zu benachteiligen zum Beispiel. Ihnen einen Scheidebrief zu geben und damit dafür zu sorgen, dass sie materiell nicht mehr versorgt waren. Der Scheidebrief hat bedeutet, ich muss nicht mehr dafür bezahlen, dass du meine Frau warst und dass meine Kinder, du bist in die Armut verdammt und ich bin auf der sicheren Seite, ich kann mein Geld behalten und mir eine neue Frau suchen. Katastrophe. Aber das war die Idee. Und wieder, wenn wir hingucken, geht es um Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Wenn Jesus Menschen geheilt hat, einen Aussätzigen, dann bedeutet das nicht nur, dass der von der unheilbaren Krankheit gesund geworden ist, sondern er war wieder Teil des Lebens. Der gehörte wieder dazu. Wenn Jesus einer Frau am Brunnen, die 7 verschiedene Männer hatte und die gesellschaftlich geächtet war, die zu einer Zeit an den Brunnen gehen musste, wo sonst keiner ging, weil niemand mit ihr zu tun haben wollte, wenn er ihr zuspricht, dass sie dazugehört, dann gehört sie auch wieder dazu. Dann geschieht ihr Gerechtigkeit. Häufig wurde das Recht gebrochen, das Recht gebeugt und wieder standen die Propheten auf. Also da, wo Gott am Werk ist, wo Gott mit dazugehört, da geht es immer auch um Recht und Gerechtigkeit. Um Recht und Gerechtigkeit. Meine Tochter war ein Jahr in Südafrika. Die wollte eigentlich immer entweder Musiktherapeutin werden oder Sozialarbeiterin. Und dann kam sie wieder nach diesem Jahr und sagte, ich studiere Jura. Ich sage, warum? Ach ja, das Schlimmste ist, dass es einfach Menschen gibt, die haben keine Rechte. Ich kann mich als Sozialarbeiter um die kümmern. Ich kann therapeutisch ihre Kinder begleiten. Aber wenn sie gar nicht erst vollwertige Rechte haben wie andere und niemand, der auch ihnen hilft, ihre Rechte einzuklagen gegenüber einem Staat, weil sie ungerecht behandelt werden, wird es keine Gerechtigkeit geben. Das hat mich sehr beeindruckt. Sie wiederkam und gesagt, jawohl, das möchte ich tun, für Gerechtigkeit wirken. Also das Reich Gottes ist Gerechtigkeit im geistlichen Sinne, es ist aber auch Gerechtigkeit im ganz praktischen Sinne. Und es ist enorm, was Christen in diesem Bereich bewirkt haben. Im 19. Jahrhundert, Johann Hinrich Wichern, Heinrich Hermann Grafe, Johann Gottfried Onken, Gründer des Rauen Hauses und der Inneren Mission der Evangelischen Kirche, der Gründer der Freien Evangelischen Gemeinde und der Gründer der Baptisten in Deutschland, sehen in den Arbeitervierteln Hamburgs, dass die Kinder arbeiten mussten. Und zwar die ganze Woche durch und deswegen keine Chance hatten, 16 Stunden, 7 Tage, deswegen keine Chance hatten, irgendwie für ein besseres Leben. Und was haben sie gemacht? Sie haben durchgesetzt, dass die Kinder nur noch 6 Tage arbeiten müssen und haben Sonntagsschulen eingeführt. Sonntagsschulen damals waren nicht das, was wir heute denken, was man die biblischen Sachen liest, sondern es war wirklich eine Schule am Sonntag und da ging es A, B, C, D, E, F, G. 1 und 1 ist 2, 2 und 2 ist 4. Das war das absolute Minimum, was die Kinder lernen konnten und für viele war das der Einstieg in den Ausstieg aus der Abhängigkeit, aus der letztlich Sklaverei, in der sie gefangen waren, durch ihre Armut. Es waren Christen, die das gemacht haben. Die gesagt haben, es ist uns nicht egal. Raiffeisen, der Gründer der Spar- und Leihkassen, der Raiffeisenbanken, hatte die Idee zu sagen, meine Güte, es kann doch nicht nur sein, dass irgendwo ein großes Kapital ist sozusagen und davon leihen wir uns Geld und es wird immer reicher, sondern lass uns doch eine Art Genossenschaft gründen, in der jeder etwas einzahlt und aus der jeder etwas rausnehmen kann und nach diesem Prinzip Gerechtigkeit schaffen. Ganz spannend. Wir haben solche Save-and-Loan-Groups in verschiedenen Ländern, Spar- und Leihgruppen, unter anderem im Südsudan. Und da sind Frauen, die mit einem kleinen Startkapital ein kleines Gewerbe beginnen. Eine Frau hat Mangos gepflückt, wilde Mangos, und macht Mangosaft oder so ein Mangostückchen, die sie trocknet. Eine andere hat in ihrem Garten Hirse angebaut und so ganz verschiedene Dinge. Und dann kommt nach einer Weile so ein Punkt und die treffen sich einmal die Woche in einer Spargruppe. 20 Frauen mit so einem großen Kasten, so einem Geldkasten, wo sie das Geld reinlegen, 3 Schlüssel, 3 Leute haben Schlüssel, dass es auch sicher ist und so. Und dann entscheiden sie gemeinsam nach wenigen Wochen, man muss übrigens auch nach wenigen Wochen ausgeben wegen der Inflation, man muss sich was dafür kaufen, wer jetzt als erstes was bekommt. Und dann sagt die eine, ich könnte ein bisschen mehr Hirse anbauen, aber dafür brauche ich eine größere Hacke, weil das Gebiet hinter meinem Haus ist so unwegsam, ja, ich müsste mir eine Hacke kaufen können. Das wäre meine Investition. Die zweite sagt, also eine Mangopresse und ich könnte richtig Saft erzeugen, das würde helfen. Die nächste sagt, wenn ich die Trockenfrüchte, die ich habe, lagern könnte, so einen halben Meter über dem Boden, dann würden die Ratten und Mäuse da nicht dran gehen. Also ich bräuchte so einen Stelzen und so. Und dann überlegen sie, okay, wer kriegt als erstes das Geld, um es zu bauen, und von dem Gewinn, der sich da erzielt, da zahlt sie zurück in diese Gruppe, die anderen zahlen weiter und dann kommt die nächste und immer reihum. Jeder kriegt aus diesem Topf immer nur diese 20 Frauen und immer reihum und gegenseitig ermöglichen sie sich Investitionen. Das ist mini das, was Raiffeisen mit seiner Bank erfunden hat. Sehr gerecht, demokratisch und es schafft Gerechtigkeit und es schafft und bildet Existenzen. Christen haben das erfunden. Raiffeisen war Christ. Er hat seine Idee gehabt, weil er Christ ist. Ich war vor ein paar Jahren in Washington bei einem sogenannten Gebetsfrühstück. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Einmal im Jahr gibt es in Washington das nationale Gebetsfrühstück. Und als ich dort war, war der Hauptreferent Barack Obama. Und er ist wirklich beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Und Obama hatte vor sich auf seinem Tisch für seine Rede 2 Bibeln liegen. Eine Bibel, noch eine Bibel. Und dann sagte er, also ich war einer von 5000 und saß in der letzten Reihe, ja, nicht, dass es hier zu prominent klingt, aber immerhin, ich war dabei. Legte seine Hand auf die Bibel und sagte, das ist die Bibel, auf die ich meinen ersten Amtseid geschworen habe. Diese Bibel hat jeden Tag gelesen Abraham Lincoln. Und Lincoln hat in dieser Bibel gelesen, dass Schwarze die gleichen Rechte haben, weil sie Menschen sind wie alle anderen. Und hat dafür sein Leben gelassen. Dann legt er seine Hand auf die zweite Bibel und sagt, auf diese Bibel habe ich meine zweite Amtszeit geschworen. Es ist die Bibel von Martin Luther King. Martin Luther King hat aus diesem Buch gelernt, dass er als Schwarzer kein Mensch zweiter Klasse ist. Und dafür gekämpft, dass er die gleichen Rechte hat, haben wie alle anderen. Und hat dafür sein Leben gelassen. Und dann sagt er, dass ich heute der erste schwarze Präsident in den USA bin. Dafür hat Lincoln sein Leben gelassen. Dafür hat Martin Luther King sein Leben gelassen. Und beide haben es getan, weil sie es aus der Heiligen Schrift gelernt haben. Christen und Gerechtigkeit. Unglaublich. Wirklich, das war so, so berührend mit dem Obama dort. Unser Grundgesetz, als die Väter und Mütter des Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Desaster erlebt haben, dieses Desaster, dass da Menschen gesagt haben, wir haben einen Führer, der uns das tausendjährige Reich bringt. Das ist ja ein biblischer Begriff. Ja, dieser dämonische Verführer, der Europa in den größten Krieg aller Zeiten geführt hat, 60 Millionen Menschen gestorben, 27 Millionen Russen. Deswegen ist übrigens das Trauma in Russland auch so groß. Der das Volk Gottes vertilgen wollte. Vertilgen. 6 Millionen Juden umgebracht, 1,5 Millionen Kinder. Als der endlich gestürzt war, haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes gesagt, bevor wir irgendetwas anderes schreiben, sagen wir, in Verantwortung vor Gott geben wir uns heute dieses Grundgesetz. Weil niemand wird das tausendjährige Reich bringen. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Und wer vor Gott steht, weiß, dass er nicht das Heil der Welt ist. Deswegen steht das da drin. Das ist kein Glaubensbekenntnis, dass wir Jesus nachfolgen sollen, sondern es ist ein Bekenntnis zur Demut und zur Einschränkung der eigenen Macht. Das ist natürlich auch eine Öffnung dafür, dass wir unseren Glauben bekennen dürfen. Das steht aber später im Grundgesetz nochmal explizit. Und das Zweite, was sie reingeschrieben haben, ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was haben die Nazis gemacht mit den Juden? Sie haben erst die Sprache dominiert. Die Sprache. Es sind Ratten. Es ist die Pest. Sie haben sie mit Tieren gleichgesetzt. Sie haben sie entmenschlicht. Dann, als sie angefangen haben zu verfolgen, haben sie ihnen die Schläfenlocken abgeschnitten. Haben ihre Kultur demontiert. Als sie sie in die KZs gebracht haben, haben sie ihren Namen genommen und haben ihnen eine Nummer eingeprägt. Erst waren sie Tiere, dann waren sie Nummern. Und dann, zu guter Letzt, nicht nur aus logistisch praktischen Gründen, haben sie ihre Leichen verbrannt, weil in der Tradition der Juden der Körper ganz beerdigt werden muss, ja. Wenn er es liest im Alten Testament, und er versammelte ihn zu ihren Vätern, das heißt, die Knochen wurden aufbewahrt und wurden dann bestattet, weil sie erwarten, dass wenn der Messias kommt, wegen der Hesekiel-Verheißung, dass er die Gebeine nimmt und wieder zu neuem Leben nimmt. Das heißt, man hat ihnen sogar ihre Hoffnung auf das zukünftige Reich verbrannt. Menschenunwürdiger geht's nicht. Und deswegen haben die Väter und Mütter ins Grundgesetz geschrieben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Jude ist ein Mensch. Jeder Schwarze ist ein Mensch. Jeder Roma ist ein Mensch. Jeder Schwule ist ein Mensch. Jeder Flüchtling ist ein Mensch. Wer auch immer ist ein Mensch. Und ich sage jetzt mal, wenn wir das ernst nehmen und Gottes Perspektive darin ernst nehmen, dann müssen wir als Christen in all den Debatten, die wir gerade führen, über politische Sicherheit, über alles, nie vergessen, dass wir über Menschen reden. Auch wenn sie eine andere Religion haben, anderen Glauben, andere Art zu leben, wir reden über Menschen. Und wir müssen daran erinnern und erinnern und erinnern. Und wenn es Leute gibt, die das nicht mehr tun, ob sie von links außen alle Bullen sind Schweine nennen oder ja auch entmenschlichen, Bullen, Schweine ist eine Entmenschlichung. Oder ob sie von rechts außen pauschal, gruppenbezogen, menschenfeindlich nur noch sagen, alle Messermörder dieser Welt. Nee, jeder Mensch hat eine einzelne spezifische Würde und wir müssen helfen, dass wir das wieder in die Debatte kriegen. Es hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit Gottes. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit. Und das heißt, es hat eine geistliche Dimension, aber es hat eine sehr politische, weltliche, gesellschaftliche Dimension, die uns als Christen nicht egal sein darf. Und das sage ich nicht, weil ich mal politischer Beauftragter war, sondern ich war politischer Beauftragter, weil ich das vorher schon gesagt habe. Und warum? Weil es in der Bibel steht. Wieder und wieder. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede. Gerechtigkeit und Friede. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich möchte euch zum Thema Friede ein bisschen was aus Ruanda erzählen. Wir haben ein Projekt in Ruanda, ein schönes Projekt, hat jetzt gerade angefangen. Eine christliche Stiftung hat uns das finanziert, was dazu führt, dass wir sehr intensiv mit Kirchen zusammenarbeiten können. Das macht richtig Spaß, dass wir das tun können. Und letztes Jahr waren wir in Ruanda zum ersten Mal, war ich da zum ersten Mal und haben es ein bisschen vorbereitet, geguckt, wie könnte das sein, wie geht das, Leute getroffen. Und da haben wir Penina und Antoine Rutschasire kennengelernt. Antoine Rutschasire ist anglikanischer Pastor und war der Leiter der Versöhnungskommission der Kirchen. Die Kirchen haben nach dem Genozid in Ruanda, ich will jetzt die Details nicht nochmal, ich habe jetzt gerade genug über die Juden erzählt, ich fange jetzt nicht nochmal an mit dem Genozid in Ruanda, nur es war eben brutal, Hutu, Tutsi, wie die aufeinander losgegangen sind, Millionen Tote, haben die Kirchen eine Versöhnungskommission eingesetzt und sie haben übrigens 10 Jahre lang jedes Jahr gemeinsam ökumenisch durchs ganze Land einen Fastenmonat gehabt. Der Völkermord hat nur 4 Wochen gedauert. 4 Wochen wurde über 1 Million Menschen umgebracht mit Macheten. Ja, also das die meisten. Und die haben immer in diesen 4 Wochen 10 Jahre lang als Kirchen gebetet und gefastet. Und er hat das geleitet. Und er war der Vizepräsident der staatlichen Versöhnungskommission, die eingesetzt wurde. Und seine Frau hat eine Frauengruppe geleitet und eine Ausbildung gemacht zum Peace Champion. Und die beiden haben wir getroffen. Und sie haben uns erzählt, welche Schritte es braucht, damit Frieden entsteht. Und darüber möchte ich euch jetzt gerne mit euch reden. Ich habe leider mein Beispiel vergessen. Und zwar in Ruanda gibt es sogenannte Peace Baskets, Friedenskörbe. Und ich hatte so wie so eine kleine Matrioschka 5 Körbe, die man so ineinander stecken kann. Weil sie hat 5 Schritte erklärt zum Frieden. Und ich dachte, das ist ja perfekt, dann nehme ich das mit und kann man wunderbar veranschaulichen. Habe ich leider zu Hause liegen lassen, sorry. Kannst du mal googeln, vielleicht findest du das. Gib mal bitte ein Friedenskorb Ruanda oder Peace Basket. Und falls du was findest, kannst du es vielleicht mal hinter mir das Bild reinstecken. Also, was haben die Leute gemacht für den Frieden? Sie haben erstmal analysiert, woher kam das eigentlich, dass wir so einen Krieg hatten. In dem Fall Rassismus, Einteilung, die Hutu, Tutsi und Twa waren 3 Gruppen, die gab es gar nicht. Das war von den deutschen Kolonialherren eine künstliche Einteilung in Rassen, die es vorher gar nicht gegeben hatte. Und das hat es sozusagen befördert. Dann haben sie studiert, verschiedene Kriege. Was war in Korea los? Die Roten Khmer haben Völkermord begangen. Ja, was war in Serbien los an den Bosnierinnen? Was war in Deutschland? Sie haben einfach weltweit geguckt, wo gab es Völkermorde und was waren die Auslöser? Die haben das also sehr gründlich, sehr tief, sehr klug analysiert. Haben geistlich reagiert mit dieser Fastengeschichte Und dann haben sie sehr praktisch reagiert. Die Penina hat überlegt, wie kann man das denn zu den Frauen bringen? Wie können wir denn die Frauen dazu bringen, dass sie ihre Geschichten erzählen und dass sie sich öffnen? Weil eine traumatisierte Gesellschaft, die sich nicht öffnet, wird nicht heilen. Wir haben in Deutschland unter anderem bis heute eine Vaterwunde, weil die Kriegsväter, wenn sie, viele waren gefallen oder verschollen oder entführt, und diejenigen, die da waren, haben nicht geredet. Ja, es war sehr schwer, sehr, sehr schwer. Fantastisch. Also super, vielen Dank. Könnte ich also vorstellen, diese kleinen Körbe. Und sie hat sich also überlegt, wie kriege ich es denn hin, dass die Frauen jetzt erzählen, dass sie ihre Geschichten erzählen. Und hatte dann eine Idee, diese Körbe sind ganz traditionell, die werden in Ruanda und Burundi geflochten. So aus Bast, Sisal, die Frauen sitzen beieinander, das ist eine Gemeinschaftsarbeit, man redet viel, lacht viel und macht diese Körbe. So, und die Körbe haben eine Funktion, und zwar in diesem Korb, die sind für Getreide, für alles, aber es gibt so kleine Körbe, die stellen die Frau an die Seite, und die sind immer tabu, seit Jahrhunderten. Also dieser eine Korb der Frau, der ist tabu, da darf der Mann nie reingucken. Der weiß sozusagen, oh, dann trifft mich ein Fluch oder so, jetzt geistig ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall sind tabu. Und damit hat die Frau mit diesem kleinen Korb natürlich ein kleines bisschen, wenn ihr Mann trinkt, sie verprügelt oder sonst irgendwas, wo sie sich zurückziehen kann. Oft ist darin ein bisschen Geld, damit sie die Kinder noch versorgen kann, wenn der Mann mal wieder alles durchgebracht hat. Oft ist da drin irgendwie ein Schmuckerbstück zur Erinnerung, und fast immer ist da drin ein Taschentuch, wenn sie alleine sein muss und weint, dass keiner ihre Tränen sieht. Und die Penina hat so eine Gruppe gegründet und hat mit den Frauen angefangen, Körbe zu flechten. Und als ihr Korb fertig war, hat sie von ihrem eigenen Korb den Deckel runtergenommen und hat gesagt, ich möchte mich euch öffnen. Und dann hat sie ihre Geschichte erzählt aus dem Genozid. 6 eigene Kinder, alle Geschwister verloren, ihre Kinder haben überlebt und von ihrem Bruder dann noch 4 Kinder aufgenommen, weil die alle ermordet worden, und hat ihre Geschichte erzählt, was sie erlebt hat, was das bedeutet hat. Und dann haben sich Frauen angefangen zu trauen und auch ihre Geschichte zu erzählen. Von Vergewaltigungen, von allem Möglichen. Aber auch von, ich habe es geduldet, dass mein Bruder von den Nachbarn ermordet wurde. Ich hätte vielleicht Hilfe schreien können, aber ich habe geschwiegen. Oder ich bin die Frau eines Täters. Es gibt ja nicht nur Opfer in so einem Krieg. Und dann fingen die anderen darüber zu reden. Und aus diesen ersten Frauen, die hat sie dann ausgebildet, ein bisschen traumatherapeutisch, sind Gruppen entstanden in ganz Ruanda, wo die Frauen angefangen haben, ihre Geschichten zu erzählen. Und das Interessante ist, dass es gibt mittlerweile in Kigali, in der Hauptstadt, gibt es ein Regierungsgebäude, da steht obendrauf ein 6 Meter großer Korb als Symbol für diese Friedensbewegung. Und wir haben die Penina getroffen, die das gestartet hat. Ja? Unglaubliche Frau, schöne Frau, Ausstrahlung, fantastisch. Und diese Schritte, und die Penina sagte dann, also der erste Weg zum Frieden ist immer Offenheit. Offenheit. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass Menschen Vertrauen gewinnen, um sich zu öffnen. Das gilt übrigens auch für Gemeinden. Es gilt auch für Familienkonflikte. Wie schaffe ich einen Raum, wo ich wirklich sagen kann, was mich bewegt und was mich verletzt hat? Es ist so schwer. Aber wenn das nicht passiert, dann bleibt ein bitterer Stachel, der kann sich über Generationen ziehen. Selbst in Gemeinden gibt es manchmal Familien, die sind seit Generationen nicht grün miteinander. Und es ist ein Stachel, der irgendwo tief sitzt und man nie offen sagt, was ist es, was meint es eigentlich. Wir hatten in der Gemeinde mal einen theologischen Streit, ja, ging es ums Abendmahl. Und ein ganze Familienclan hat die Gemeinde verlassen und so weiter. Und dann stellte sich hinterher heraus, ne, nach vielen, vielen Gesprächen, die sind auch nicht wiedergekommen, aber zumindest hatten wir so versöhnliche Gespräche, das hatte nichts mit Theologie zu tun. Sie hatten immer das Gefühl, dass die Kinder des Gemeindeleiters auf der Bühne stehen durften und ihre nicht. Ja, die werden immer bevorzugt. Ja, und dann, es war eine Familie, die hatten auch unterschiedlichen sozialen Status und so. Also da hat sich was ganz anderes verfestigt. Nur, wie willst du das wissen, wenn keiner offen ist? Der zweite Korb, von dem die Penina sprach, ist dann, dass sie sagte so, und das Wichtige ist aber, dass es auch wirklich darum geht, die Wahrheit rauszufinden. Und insbesondere in so einem Verbrechenskontext, da konnte ja jeder jeden beschuldigen, wenn die Frauen offen erzählen, ja, aber wenn es jetzt darum geht, wer hat denn Schuld, auch zu sagen, okay, Leute, ihr müsst euch trauen, das auch vor Zeugen zu sagen, damit wir die Wahrheit rausfinden können. Zu so einem Völkermord, den aufzuarbeiten, gehören auch Gerichtsprozesse. Die Bibel sagt zwar, dass Geschwister nicht gegeneinander prozessieren sollen, aber grundsätzlich ein Gericht kann klären, was ist richtig und was ist falsch. Es ist für jedes Missbrauchsopfer, auch in Deutschland, wichtig, dass die Wahrheit ans Licht kommt, weil solange es wird sich immer wieder so fühlen, ich habe ja eine Teilschuld. Ich hatte einen knappen Rock und einen Top an, ne? Ich habe den Mann provoziert. Männer sind doch keine Dackel, die müssen doch nicht über irgendwen herfallen, nur weil er gerade sexy aussieht. Nee, die Schuld hat der Mann und nicht die Frau. Aber wenn das nie festgestellt wird unter Zeugen und richtig am liebsten im Verfahren, bleibt immer so ein Stück Restschuld. Und in vielen anderen Dingen gilt es auch. Und hier war klar, in einem zweiten Schritt, dritten Schritt, sozusagen nach einer längeren Zeit, hat die Penina die Frauen ermutigt, macht eine Anzeige, sucht Zeugen, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Es gab in Ruanda 1 Million Verfahren. 1 Million Verfahren. Und außer denen, die wegen unmittelbarem Völkermord oder Massenmord angeklagt waren, ihr müsst euch das vorstellen, das Land hat nur 6 Millionen Einwohner gehabt, ja? 1 Million Verfahren. Und wo finden wir die ganzen Richter? Wer soll das alles machen? Ja? Das ist ja auch logistisch fast nicht zu schaffen. Und alle großen Verfahren, wo es um Völkermord ging und so, hat die UNO, die hat dann internationale Juristen zur Verfügung gestellt. Übrigens Gary Horgan, der Gründer von IJM, International Justice Mission, wenn ihr die kennt, die sich gegen Sklaverei einsetzen, machen einen tollen Dienst, wirklich eine ganz tolle NGO. Der war damals Generalstaatsanwalt in Ruanda und hat diese Verfahren geleitet und hat hinterher gesagt, ich gründe eine NGO, weil mir das so wichtig ist als Christ, dass Recht gesprochen wird, dass Menschen Recht bekommen und Unrecht auch benannt wird und bestraft wird. Aber man konnte trotzdem nicht alle Verfahren machen und dann hat man etwas gemacht, das haben die Kolonialherren abgeschafft, man hat es wieder eingeführt, die sogenannten Dorfräte. Die Ältestenräte. In Afrika gibt es oft so Stammesräte. Übrigens auch in der Bibel, ja, wenn die Ältesten im Tor sitzen und Recht sprechen. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. So, waren dann gewählt aus den Stämmen, saßen da. Übrigens im Tor sitzen heißt vor allen Dingen auch öffentlich, coram publico. Ja, also man konnte denen zuhören. Die konnten nicht hinter verschlossenen Türen, so wie die Parteibonzen in der SED oder so, mal beschließen, was sie wollten. Nee, das war zum Zuhören. Hat diese Räte wieder eingesetzt und die hatten... Jedes Verfahren, das jemand angestrengt hat oder Zeugen bringt, ging davor. Und das Ziel war immer in all diesen Verfahren, wie finden wir einen Ausgleich, damit wir wieder leben können. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Das eine ist die Wahrheit, das erste die Offenheit, das zweite die Wahrheit, das dritte die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet ja auch, etwas wiederherzustellen. Also wenn dein Mann ermordet ist und du hast eine Frau und da ist eine Frau und die hat 5 Kinder, dann weiß sie ja auch nicht, wovon sie leben soll zukünftig. Und hier war die Frage, was ist der materielle Ausgleich, damit diese Familie wieder leben kann, damit die Kinder in die Schule gehen können? Wie viel muss der Täter erstatten, damit sie leben können? Wenn das Haus niedergebrannt war, dann musste er ein neues Haus bauen. Wenn die Felder niedergebrannt waren, dann musste er den Gegenwert von einem Acker erstatten. Und das ist eine geniale Idee, weil Strafe schafft ja noch keine Gerechtigkeit. Was nützt es der Frau, wenn der Mann im Knast sitzt, der Täter? Ja, gar nichts. Ihr nützt es aber etwas, wenn Gerechtigkeit für sie hergestellt ist, das heißt eine neue Lebensgrundlage geschaffen ist. In all den Fällen, Verfahren, die wir heute haben, auch um Missbrauch, kirchlichen Missbrauch und so weiter, da geht es einerseits eben immer auch darum, die Schuld festzustellen. Es geht aber auch um die Frage, was braucht ein Opfer denn, damit es wieder gesund wird? Wer zahlt denn eine Therapie? Wer zahlt denn dafür den Ausgleich, dass Menschen nicht leistungsfähig sind, mit der Arbeit nicht mehr so klarkommen wie vorher? Das muss ja irgendwie, muss das ja auch in Zukunft gestaltet sein. Natürlich hatten nicht alle, die verurteilt wurden, das Geld dafür. Da ist dann auf der Staat eingesprungen, aber wann immer es ging, kamen die Menschen in die Haftung. Offenheit, Wahrheit, Gerechtigkeit. Und dann kam etwas, das hat mich unfassbar berührt. Das sagte der Antoine, der Mann von der Penina, sagt, und dann muss etwas kommen, das heißt Versöhnung. Und jetzt kommt, er sagte, Versöhnung ist nicht Vergebung. Versöhnung ist die Einsicht darin, dass wir morgen gemeinsam weiterleben müssen. Versöhnung ist eine Entscheidung. Es ist die Einsicht darin, dass wir morgen weiterleben müssen. Palästinenser und Juden, Israelis und Menschen in Gaza werden irgendwann immer oder werden immer nebeneinander leben. Man wird sie nicht, wie Trump das vorgeschlagen hat, irgendwohin exportieren können, sie sind alle weg. Sie werden nebeneinander leben. Die Ukraine und Russland werden Nachbarvölker bleiben. Der Sudan mit den Muslimen und der Südsudan mit den Christen, die im Moment wieder anfangen, Krieg zu führen, die werden Nachbarn bleiben. Die werden durch Stämme verbunden sein, durch Traditionen, das wird es immer geben. Es wird nicht anders sein. Und wenn wir eine neue Asylpolitik haben, die uns wirklich mehr schützt und auch guckt, wie gehen unsere Ressourcen, wie geht das weiter, wird trotzdem mein Nachbar, der den Döner anbietet, ein Muslim sein. Und wir müssen lernen, miteinander zu leben. Es ist einfach so. Und zwar mehr als früher. Es ist so. Und er sagte, Versöhnung ist die Einsicht in die Notwendigkeit, dass wir morgen nebeneinander leben werden. Vergebung ist ein Geschenk. Er sagte, wenn Gott mir schenkt, dass ich dem Täter vergeben kann, dann macht es mich frei. Vergebung macht frei. Er sagte, Vergebung ist das Größte, was es gibt. Aber selbst wenn ich nicht vergeben kann, wird der Nachbar ja trotzdem da sein. Also ist die Frage, wie können wir das gestalten? Wie geht das? Und das gilt für so viele Ebenen, zu sagen, Wir brauchen nicht demnach alle raus, alle weg. Ja? Es ist so bekloppt, also wenn man sagt, alle Asylbewerber nach Hause schicken, Remigration, ist genauso dumm wie sagen Nazis raus. Ja, wohin denn raus? Auf dem Mond? Oder? Die sind ja da. Bei uns haben in meiner Stadt 47% die AfD gewählt und die AfD marschiert mit der NPD und dem dritten Weg. Ja, das ist in Süddeutschland ist die AfD noch ein bisschen anders. Bei uns, das sind stramme Nazis, die marschieren miteinander. Und 47% haben die gewählt. Hua. Geht mir jetzt nicht um Parteipolitik. Es geht mir nur um. Und jetzt will ich sagen, 47%, die sollen alle Nazis raus. Erstmal sind nicht alle Wähler Nazis und zweitens, selbst wenn sie es wären, die sind ja da. Mit denen muss ich ja leben. Das ist ja mein Nachbar. Mit deren Töchtern gehen meine Töchter in die Schule. Das ist ja einfach Realität. Und ich fand es so klasse, dass der Antoine das so betont hat. Er gesagt hat, Vergebung, wann immer das möglich ist, ist großartig. Und wenn Gott mir schenkt, dass ich vergeben kann, das ist ein Riesengeschenk. Das macht mich frei. Aber Versöhnung ist noch mehr. Ist eine Notwendigkeit. Und dann sagt er, und wie geht das? Über Begegnung, 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 Begegnung. Gespräche, Austausch, sich in den anderen hineinfühlen, verstehen, warum er so ist. Begegnen, begegnen, begegnen. Es geht nicht billiger. Und gleichzeitig sagt er, ganz klare Regeln. Jeder, der jetzt auch nur ansatzweise noch über eine andere Rasse spricht, der wird in Ruanda wird der verhaftet. Zack. Also ganz klare Regeln. Sich begegnen, aber auch ganz klar, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Weil alles das, was das wieder möglich macht, was früher war, das verbieten wir hier. Und da sind wir richtig hart. Und das nannte er Versöhnung. Er sagte, diese Härte im Gesetz hat was mit Versöhnung zu tun. Weil wenn jeder weiß, was er nicht mehr darf, dann kann er sich auf das konzentrieren, was er sollte. Da ist wirklich, da ist eine ziemliche Logik drin. Und er sagt, dieser Prozess, an dem sind Sie jetzt dran seit 30 Jahren, ich habe ganz am Anfang bei der ersten Begegnung noch gesagt, bist du Huti oder Tutsi oder so, Hutu oder Tutsi? Und der guckt mir und sagt, das gibt es bei uns nicht mehr. Wir benutzen diese Worte nicht. Sie sind nicht existent. Aber natürlich weiß jeder, wer war und herkommt. Und er sagt, seit 30 Jahren gibt es diese Prozesse. Ja? Es gab Gerichtsverfahren, die gingen, ich glaube, 17 Jahre lang, bis die alle Millionen Verfahren alle abgeschlossen waren. Es gab die Bußprozesse, 10 Jahre lang durch die Kirchen, 30 Jahre, 31 Jahre ist es jetzt her. Und er sagt, er geht davon aus, es wird 3 Generationen brauchen, bis hier wirklich Frieden herrscht. Und das ist das, worauf es ankommt. In Ruanda sagt er es jetzt, Sicherheit, stellenweise Frieden, aber es wird 3 Generationen brauchen. Und guckt uns als Deutsche an und sagt, bei euch auch, zwischen Ost und West. Aber ihr müsst die Schritte dahin gehen. Ihr müsst euch öffnen, ihr müsst euch die Geschichten erzählen, ihr müsst Zeugen finden für die Wahrheit, dass der eine dem anderen nicht immer unterstellt, alles Fake News, so, sondern euch wieder glauben lernen. Ihr müsst für Gerechtigkeit sorgen, ja. Nach wie vor sind im Osten viele abgehängt oder unterrepräsentiert. Und ihr müsst damit leben, zu wissen, neue Mauer wird keiner bauen. Ihr müsst so oder so zusammenhalten, Punkt. Das nennt man Versöhnung. Und dann, nach 3 Generationen, doch, ich traue euch zu, dass ihr Frieden kriegt. Und ich sitze da als Deutscher und denke, Mann, ist der schlau. Ist der weise. Und einmal mehr gelernt, dass Weisheit nicht mit SZ geschrieben wird. So beeindruckend. Danke, Andreas, dass du schon mal Ruanda angesprochen hast. Das stand heute auf meinem Zettel. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber mich hat es so bewegt. Man kann so viel lernen. Ja? Man könnte das jetzt noch viel, viel, viel mehr vertiefen, aber es ist wirklich enorm. Ja? Frieden ist der letzte. Also ne, der erste Korb ist Offenheit, der zweite ist Wahrheit, der dritte ist Gerechtigkeit, der vierte ist Versöhnung und der fünfte, der dann folgen wird aus all dem, ist Frieden. Ja. Und damit sind wir bei dem nächsten Punkt. Ich kann ganz schön lange quatschen, wenn es sein muss. Der letzte Punkt hier drin ist Freude, aber das machen wir so wie letztes Mal, das verschieben wir mal. Ja? Ich glaube, es ist gut, es war genug. Lass mich nochmal zusammenfassen. Jesus kam und sagte, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Jetzt. Jesus ist das Reich Gottes. Er ist die Tür in das Reich Gottes. Der Weg ins Reich Gottes ist Buße, Umkehr, zu sagen, ich komme aus einer gefallenen Schöpfung und ich möchte das wissen, aber ich möchte in dieser gefallenen Schöpfung Jesus folgen und Salz und Licht sein. Und Penina und Antoine waren Salz und Licht nicht nur für die Christen, sondern für die ganze Gesellschaft. Und ihr erinnert euch an die Beispiele, die ich alle aufgezählt habe, ja, vom Grundgesetz und so weiter, und der Sonntagsschule und Obama und so. Also was Christen alles bewirken können, wenn sie Salz und Licht sind. Und dann haben wir im Römer gelesen, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Materielle ist ein Segen, darüber können wir sehr dankbar sein, wir müssen uns nicht schämen. Denkt an Rhodos und denkt an Lesbos. Aber es ist eine Aufforderung, das als Gottes Berufung zu sehen, was wir haben und es einzusetzen ins Reich Gottes und zur Verfügung zu stellen für andere. Und dann spricht Paulus eben, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist immer auch Recht und Gerechtigkeit und Frieden. Und da können wir, glaube ich, ziemlich viel lernen aus Ruanda. Und in ganz kleiner Münze können wir das lernen durch das Lied, was wir vorhin gesungen haben, weil das dieses Thema anspricht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir singen jetzt nochmal dieses Lied, dann wird Friede sein.